Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. In dieser Folge geht es darum, wie man Product Owner besser entwickeln kann. Wenn du Product Owner bist oder eine Führungskraft bist, die einen Product Owner entwickeln will oder ein Agile Coach, der einen Product Owner entwickeln will oder vielleicht ein Projektleiter, der mit dieser Product Owner Rolle liebäugelt, findest du in dieser Folge ein umfangreiches Werkzeug, welches wir erklären, das wir entwickelt haben über die letzten Monate, was wir als sehr hilfreich dafür erleben.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind normalerweise immer Jasmin und Kai und wir helfen ja Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Wir machen das aber schon seit Jahren nicht immer alleine, sondern natürlich auch mit Netzwerkpartnern und einer unserer fantastischen Netzwerkpartner, mit denen wir ganz, ganz gern zusammenarbeiten, ist Patrick Lehrbach und der ist heute hier mit mir an Jasmins Stelle im Podcast, denn wir wollen über ein Thema sprechen, das uns auch schon vorher in eine Zusammenarbeit geführt hat, nämlich wie man Product Owner besser entwickeln und unterstützen kann. Und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, Patrick.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön. Du hast ja auch selber einen Hintergrund als Product Owner, oder?
Ja, ich habe schon als Product Owner gearbeitet für Instandhaltungsunternehmen im Mobile-Business-Bereich damals. Genau, das ist schon ein paar Jahre her.
Instandhaltung, also Heizung kaputt, muss ein Techniker rauskommen oder?
Ja, eher so ne, für, keine Ahnung, Miele zum Beispiel, die Waschmaschine kaputt, Außendienst muss rausfahren, Außendienst kommt an, Außendienst weiß, wo er hinfahren muss, hat dann auch entsprechende Ersatzteile dabei und kann dann vor Ort mit einer mobilen Applikation dann diese Waschmaschine wieder in Kraft setzen, in Stand setzen.
Okay, und du durftest da das Backlog massieren und die Vision ausarbeiten.
Genau, ist ein bisschen komplexer halt, ne, weil Mobile Business grundsätzlich halt eben technologisch eine große Herausforderung ist, waren halt schon größere Projekte und da war meine Aufgabe, das Backlog zu massieren zusammen mit den Stakeholdern vom Kunden.
So, und in der Folge haben wir eine ganz, ganz interessante Betrachtung. Die richtet sich nämlich zwar auch an dich als Product Owner, aber falls du jetzt gerade zuhörst und bist zum Beispiel eine Führungskraft und fragst dich, was müsste eigentlich ein Product Owner so können? Oder du bist Agile Coach und möchtest deinen Product Owner besser unterstützen da drin im agilen Produktmanagement, dann ist diese Folge auch etwas für dich. Denn ja, vielleicht hast du da auch schon mal was gehört von dem Agile Coaching Growth Wheel. Das ist ja so eine Art von Betrachtung, wie man als agiler Coach wachsen kann und sich selbst assessen kann und diese Dinge über sich herausfinden kann. Und wir haben uns irgendwie die Frage gestellt, warum gibt's das eigentlich nicht für Product Owner? Das wäre doch irgendwie praktisch, wenn wir die Möglichkeit hätten, dafür ein ähnliches Werkzeug einzusetzen zum Selbstassessment, aber auch für uns als Coaches zum Orientieren. Und deswegen haben wir uns zusammengehockt und das Product Owner Growth Wheel entwickelt. Ja, das ist so ein Werkzeug, was aus 8 Kategorien besteht und verschiedenen Themenfeldern. Und wir gehen jetzt nicht auf jede einzelne hier ein in der Podcast-Folge. Ja, dann wäre das ein 100-Minuten-Filter, das wollen wir vielleicht auch nicht. Aber wir werden mal so ein bisschen einen Einblick geben in dieses Werkzeug, damit du schon mal hier im Podcast ein bisschen entdecken kannst, was ist das und natürlich auch nachher erklären, wie du da dran kommst und wie du das für dich benutzen kannst. Deswegen lass uns mal gerade über die Kategorien sprechen, die da drin stecken.
Wir haben 8 Kategorien. Ich gehe die einmal durch und dann picken wir uns, würde ich sagen, einfach mal eins raus, für die wir vertiefen dann. Wir haben Strategizing, wir haben Managing, wir haben Promoting, Facilitating, Discovering, Knowing, Leading, Innovating.
So, da gibt es also verschiedene Themenbereiche, in denen man als Product Owner sich weiterentwickeln kann, verschiedene Themenfelder. Ich meine, Discovering zum Beispiel, viele haben schon mal was gehört vom Product Discovery, man muss das Produkt wirklich entdecken mit seinen Nutzern zusammen, wäre eine Kategorie. Aber natürlich ist auch der Product Owner eine Art von einer Führungskraft, die in Bezug auf eine Produktvision führt, die da eine Energie reinsteckt, dass das richtige Produkt entsteht. Oder es gibt den Bereich Facilitating. Ja, habe ich gestern noch gehabt. Da war ein Product Owner in einer Krisensituation im Projekt und der hat dann entsprechend mit den wichtigen Stakeholdern zusammen moderativ unterstützt, damit mehrere Parteien, die da beteiligt waren, eine Einigung finden. Das ist natürlich auch die Art von Moderation und Facilitation, die man manchmal als Product Owner machen muss und machen darf.
oder Discovering. Da habe ich dann in meiner Arbeit als Product Owner früher eben auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Markt arbeiten müssen. Ich habe da auf Marktsignale reagieren müssen. Ich habe da Befragungen durchgeführt, Interviews durchgeführt, war vor Ort, habe mir angeguckt, wie gearbeitet wird, habe überlegt, was könnte dann jetzt softwareseitig helfen. Das alles ist natürlich ein großes Feld und unter Discovering subsumiert.
Gut, in meiner Strategie, klar, man kann verschiedene Strategien fahren, wenn man sein Produkt am Markt etablieren möchte. Man kann sich sehr auf die Mitbewerber konzentrieren, ne? So First Follower zum Beispiel als eine Strategie. Man guckt, was andere erfolgreich platziert haben und baut dann möglichst schnell etwas Ähnliches nach, weil dann weiß man natürlich schon, dass dieser Markt funktioniert oder auch andere Strategien, um in den Markt reinzukommen oder um günstig zu testen, ob dieses Produkt überhaupt etwas sein könnte. So, jetzt sind diese Kategorien erstmal ein bisschen überblicksartig auf diesem Wheel drauf und die brauchen Unterfütterung. Und deswegen haben wir auch noch die Themenfelder entsprechend eingeführt. Und wie kam es eigentlich dazu? Vielleicht mal so zu dem Entstehungsprozess von dem Wheel an sich. Grundsätzlich haben wir uns überlegt, was sind denn als Agile Coaches Perspektiven, die wir gebraucht haben in den letzten, ja, über 10 Jahren Arbeiten im Agilen, und dann haben wir erstmal ein großes Brainstorming gemacht zu allen möglichen Tools und Begrifflichkeiten und haben die dann strukturiert und entsprechend da drauf gebracht. Und zum Beispiel gibt es eine Unterstruktur von Facilitation, eine Art von Facilitation, zum Beispiel Roadmapping, also irgendwie mit anderen Menschen zusammen, meistens ja auch mit seinen Entwicklern zusammen, eine Roadmap aufzubauen, an die man kollektiv glauben kann. Ob die dann immer so kommt, sei mal dahingestellt, wissen wir alle, aber sie zumindest mal so aufzubauen als eine Art von Facilitaten, das kann man nicht so ganz übersetzen, das ist ja was wie unterstützende Moderationsprozesse und eine Haltung dahinter. Oder auch Goal-Setting, also wie mache ich eigentlich ein Ziel? Wir wollen ja in Scrum mit einem Sprintziel arbeiten, mit einem Produktziel, wie baut man das auf? Viele Teams haben da eine Herausforderung dabei, Ziele zu formulieren. Liegt meistens an ganz anderen Themen. Meistens sind die Teams nicht gut geschnitten, um überhaupt mit Zielen arbeiten zu können, oder du hast brutale Einzelkämpfer im Team. Wenn du Agile Coach bist, kennst du diese ganzen Herausforderungen. Aber zum Beispiel Goal Setting, wie geht das? Oder was ist ein Product Mindset?
Gerade noch kurz zu Goal Setting vielleicht, ne? Auch vor allem, wenn du an komplexeren Produkten arbeitest als Product Owner. Wenn du beispielsweise mit mehreren Teams an einem komplexen Produkt arbeitest, dann könnte es für dich eben sehr interessant sein, dass diese Goals, diese Ziele dann auch eben von oben bis in die Teams, also quasi über alle Ebenen rüber, dann ineinander greifen.
Ja, Product Mindset. Viele kommen aus einer Kultur, wo es um Projekte geht. Da geht es gar nicht um Produkte. Was ist jetzt der Unterschied? Ja, okay, also bei einem Projekt bringe ich ja normalerweise Menschen in prozentualer Kapazität an diese, zu den Projekten hin. Die sind dann in dem Projekt Beteiligte und arbeiten damit. Und wenn wir agil arbeiten, dann wollen wir ja, vielleicht könnte man sagen, Projekte zu festen Zellen von Menschen bringen. Und im Idealfall nennen wir die dann auch nicht Projekte, sondern Produkte, weil ein Projekt impliziert ja immer, dass das endet. Aber in ganz vielen Bereichen ist es so, dass wenn man etwas in die Welt bringt und kreiert hat, dann braucht das nachher noch Wartung. Es braucht eine Anpassung an regulatorische Änderungen. Also es braucht eigentlich immer mal wieder ein bisschen Liebe, wenn man das in die Welt gebracht hat. Und deswegen darf man das dann auch weiter behalten. Und diese Denkweise, die viel in agilen Organisationen da ist, nämlich, dass wir Produkte kreieren und Produktteams haben, ist etwas, was wir auch natürlich unterstützen können durch Werkzeuge und durch unsere Haltung als Product Owner. So, wenn wir da konkreter werden wollen, so ein bisschen in die Tools mal reingucken, was könnte man denn da machen, um diese Dinge zu kommunizieren und diese Sachen zu erleichtern, dann könnte man mal in so ein Jeff Pattons Richtung gucken und zum Beispiel mal ein User Story Mapping machen.
Genau, das habe ich gerade vor kurzem gemacht, eben auch in einem komplexeren Umfeld mit vielen Teams. Da war dann die Herausforderung, wie kriegen wir das denn über die Teams hinweg, über die Unterproduktfelder sozusagen, also die zugehörigen Teile, die funktional zu einem Produkt dann gehören, wie kriegen wir das denn dann auch durchgängig abgebildet? Und da hat uns das User Story Mapping eben sehr geholfen, auch eine Übersichtlichkeit zu erhalten über, wie würde denn so ein Benutzer da jetzt durchgehen durch die Anwendung und wie würde der damit arbeiten?
Das ist ja oft die Herausforderung, dass so ein Product Backlog einfach nur eine sortierte Liste ist, die ja einfach hintereinander Backlog-Einträge beinhaltet. Und genau das, was du gerade sagst, fehlt dann ja eigentlich immer. Man hat nicht mehr diesen, ja, den Überblick, wie der Nutzer eigentlich mit diesem System interagiert und wie das Ganze zusammenhängt mit den Backlog-Einträgen. Hilfreiches Werkzeug auf jeden Fall. Oder auch viele, die als agile Coaches arbeiten, kennen ja so ein Sailboat, eine Segelboot-Retrospektive. Was ist der Anker, der uns am Boden da festhält? Was sind günstige Winde, die in das Segel irgendwie reinpusten? Und was ist das gelobte Land, wo man eigentlich hin will? Und vielleicht lauern auch noch Piraten unterwegs. Man muss aufpassen, dass die einem das Schiff nicht versenken, diese Dinge. Das kann man auch als, und so ist es auch ursprünglich gedacht gewesen, für ein Product machen. Also, ne, was sind da, was ist eigentlich das Produkt, was ich kreieren möchte? Was hält das Produkt eigentlich noch am Boden? Also, welche Dinge fehlen? Was kann das Produkt auch abschießen auf der Reise? Dass man das aus einem anderen Blickwinkel benutzt, dieses Werkzeug. Und die Perspektive des Outcomes. Also, wir gehen jetzt nochmal tiefer rein in diesen ganzen Themenbereich. Outcome, Output produzieren ja die allermeisten Teams im Sinne von, wir führen Aktivitäten durch und daraus entsteht auch irgendwas. Aber was würdest du sagen, ist so der für dich, wie grenzt du das ab? Was ist Outcome, was ist Output?
Ja, jetzt, ich gehe nochmal auf das Beispiel zurück, von dem ich vorhin erzählt habe. Da gab es eben Teams, die können schon auch was fertigstellen, was irgendwer benutzen kann. Bloß es hatte nicht den Wert für den Endanwender, den jetzt das gesamte Produkt hat. Das heißt, Output wäre halt ein Puzzlestück, welches zwar schon benötigt wird, um das Produkt später fertigzustellen, welches aber für sich alleine eben nicht einen großen Wert erzielt. So dass dann alle Puzzlestücke zusammen sozusagen der Outcome wären, der dann letztendlich wertvoll ist für den Endbenutzer.
Mhm. Jetzt haben wir mal einfach in einen Quadranten reingesurft. Den Rest schaust du dir einfach gerne mal nach dem Podcast nochmal an. Da gibt es nämlich noch viele, viele weitere Tools und Bereiche, die wir da aufgelistet haben. Aber wir würden gerne noch mal ein bisschen in die Praxis so reintauchen. Wir haben das nämlich auch, zum einen habe ich das jetzt mal auf mich selber angewandt. Ich bin ja auch Product Owner hier bei der Agile Growth und habe entsprechend diese Rolle inne. Und genau, Patrick, du hast das ja letztens auch mit einem Kunden im Coaching durchgeführt und hast auch jetzt gerade wieder einen Kunden, wo du es einsetzen wirst. Da würde ich gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen einfach hören, wie ging dieser Prozess da? Hattest du das Gefühl, es hat irgendwie einen Mehrwert gegeben, das Ding einzusetzen? Was hat dir das vielleicht als Coach ermöglicht? Aber was hat das auch dem Product Owner an Erkenntnissen unterwegs ermöglicht?
Genau. Als Product Owner kann ich das Tool ja eben zum Self-Assessment einsetzen. In diesem Fall war es dann so, dass ich als Agile Coach mit dem Product Owner zusammen Termine vereinbart habe zum Coaching. Wir hatten so 1,5 Stunden pro Termin und haben uns dann das Wheel zusammen angeguckt und haben dann als erstes rausgearbeitet 2 Felder, in denen er Stärken sieht für sich. Und 2 Felder, in denen er Weiterentwicklungspotenziale für sich sieht.
Okay, also 2, wo es so richtig läuft. Ich mache das jetzt einfach mal so aus meiner Brille. Ich glaube, worin ich ziemlich stark bin, ist Promoting. Also das ist so eine ganze Käseecke hier in dem Rad. Und da hängt so das Thema Visionsarbeit dahinter, mal zu pitchen für ein Thema, es auch auszuarbeiten. Also wenn du hier gerade unser Büro sehen könntest, die hängen eigentlich ständig irgendwelche Visionsbilder von mir rum, die irgendwie umschreiben und visuell repräsentieren, was wollen wir eigentlich dieses Jahr kreieren. Zum Beispiel ist ja unsere aktuelle Mission, hier einfach sehr, sehr gute Agile Coaches im Land auszubilden. Und dazu findest du hier verschiedene visuelle Repräsentanzen an der Wand. Und natürlich hängen die nicht nur da, sondern ich spreche auch ständig darüber gegenüber meinem Team. Das heißt, zum einen diese Vision zu erzeugen, aber dann auch darüber zu sprechen mit anderen Leuten. Wahrscheinlich, wenn du mit mir telefoniert hast in den letzten Monaten, habe ich das irgendwie auch fallen lassen. Also ich schmeiß mit dieser Vision quasi ständig um mich. Und ja, wir haben es auf der Webseite ausformuliert. Also dieser ganze Bereich Promoting ist definitiv einer, in dem ich mich als sehr stark erlebe und wo mir auch andere zurückmelden. Das kann ich eigentlich gut. Wenn ich bei einer Idee on fire bin, laufe ich damit ständig durch die Gegend und versuche das irgendwie überall bekannt zu machen.
Und ein Product Owner, mit dem ich gearbeitet habe, der hat Promoting im Gegensatz dazu eher so als Entwicklungsfeld für sich identifiziert. Und woran hat er das festgemacht? Er hat in einem Unternehmen gearbeitet und hat sich die Frage gestellt, na, wie zahlt das, was ich hier tue, eigentlich überhaupt auf den Wert ein? Ich kann das gar nicht so richtig einschätzen und abschätzen. Also fällt es mir auch total schwer, mein Team zu motivieren und die Lösung überhaupt in meinem Team zu promoten und eben als etwas Wertvolles, etwas Wertiges und als etwas, womit ein Kunde arbeitet, auch darzustellen.
Oder was auch noch so ein Feld ist, wo ich definitiv noch dran arbeiten kann, ist dieses ganze Leading, also Führung, auch so im ganz klassischen Sinne. Klar, ich bin ja Product Owner, wir sind ein kleines Team von 7 Leuten. Man kann natürlich schon auch mal klassische Führungsideen, sowas wie funktioniert Delegation, ja, muss ich als Geschäftsführer, der ich ja auch bin, wirklich alle Dinge selber tun? Und wenn ich sie nicht tun will, wie bringe ich meine Kollegen dazu, diese Dinge zu tun, ja, in der Sprintplanung entsprechend darüber sprechen und dann können die das selbst verantwortlich diese Dinge nehmen. Und trotzdem braucht es ja manchmal den Wissenstransfer dazwischen. Und wie proaktiv bin ich dann beteiligt? Wie sehr machen wir Pairing, um diese Dinge rüberzubringen? Was ist der eigene Einflussbereich, den wir haben? Wo sind wir vielleicht auch gebunden durch Vorgaben, die wir haben? Und was bei uns auch immer wieder ein Thema ist, ist der Responsibility Process, der da uns auch hinterhängt. Also dieses Creator Mindset. Natürlich stecke ich auch regelmäßig fest in, ach, ich kann nicht, weil es ist gerade schwierig oder bei dem Kunden geht es nicht oder mein Mitarbeiter checkt es einfach nicht und dann bin ich im Schuldverschieben und bin in Obligation, bin irgendwie da drin gefangen und muss wieder diese extra Meile gehen und habe da Gott sei Dank eine sehr, sehr fähige Scrum Masterin an meiner Seite. Ja, die ist gerade in Budapest für unseren Kunden. Also Jasmin ist da meistens so mein Arschengel. Tritt mir dann konstruktiven Sinne kurz in den Hintern, meint so, wenn du jetzt mal fertig bist damit, den Kunden irgendwie als den Deppen darzustellen, dann könntest du auch einfach mal anfangen, wieder in Verantwortung zu kommen und von da aus etwas kreieren, was irgendwie viel, viel hilfreicher ist oder für unsere Firma eine Vision kreieren, die viel, viel umsetzbarer ist und nicht so sehr irgendwie an Rahmenbedingungen zu scheitern scheint, die du dir vielleicht selber sogar aufoktroyiert hast und empfindest.
Und da würde ich auch ganz gerne einhaken nochmal, finde ich ein super Beispiel, gerade der Responsibility-Prozess. Auch der hat super geklickt mit einem der Product-Owner, mit dem ich da im Coaching war, mit dem Wheel. Wir sind da auch reingegangen, haben vertieft und da hat er dann für sich festgestellt, naja, wenn ich jetzt nicht in Verantwortung bin, dann sind es eigentlich immer die anderen, dann schiebe ich die Schuld weg, dann ist vielleicht auch im Unternehmen nicht klar, was getan werden soll, die Strategie nicht richtig kommuniziert, die Ziele über mir nicht richtig gesetzt, das Team leistet nicht das, was ich erwarte. Und das hat, glaube ich, doch einen großen, großen Einfluss gehabt auf die Selbsterkenntnis auch bei dem Kollegen in der Arbeit mit dem Wheel.
Und um nochmal so ein Beispiel zu dem Discovering-Quadranten zu geben, da steckt zum Beispiel bei den Tools die Jobs-to-be-done-Theorie hinter. Etwas, was wir auch sehr, sehr viel hier benutzen im Sinne von, naja, ein Mensch kann halt etwas damit beauftragen, einen gewissen Job zu erledigen. Zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Privatleben. Ich spiele ja ganz gern Gitarre, wobei so ganz privat ist auch nicht mehr. Wer in den letzten Workshops von mir drin war, da könnte das passiert sein, dass ich irgendwie auch mal zur Gitarre gegriffen habe, um den einen oder anderen Punkt nochmal zu verstärken. Ich finde, wenn Marshall Rosenberg das konnte, dann kann ich das auch. Ja, so, auch wenn er das wahrscheinlich ein bisschen kunstvoller noch konnte. Aber ich habe jetzt halt, weil ich viel rumreise, mir die Frage gestellt, wie kann ich denn eine Gitarre mitnehmen? Weil ich habe halt Bock zu musizieren abends im Hotelzimmer. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt aktuell, teste ich eine Silent Guitar, die kann man so zusammenbauen, die wiegt fast gar nichts. Das ist quasi nur der Elektro-Gitarre an Holzschaft obendran und dann kannst du da noch so zwei so Metalldinger reinschrauben, die musst du auch wirklich kurz anschrauben und dann hat das so die Korpusgröße von einer normalen Gitarre. Ansonsten fällt dir das Ding ja ständig vom Bein, das muss ja auch eine gewisse Größe haben, aber weil du es eben so klein zusammenpacken kannst, ist es halt miniatürlich klein. Dann brauchst du aber auch, weil es eine Silent Guitar ist, brauchst du vielleicht einen kleinen Verstärker. Das heißt, ich nehme jetzt im Moment Silent Guitar und einen kleinen Amp mit, der ist auch wirklich handlich, ist jetzt nicht mega schwer. Aber erledigt das den Job, unterwegs Musik machen zu können? Ja, tut es. Ich hadere aber noch mit mir, ob ich nicht so eine Baby-Taylor brauche. Also, weil das wäre so eine Gitarre mit einem kleinen Korpus, da brauchst du dann keinen Amp. Die hat halt ein bisschen mehr Seele. Ne? Es ist halt echt ein Stück Holz. Das klingt halt so. Du hast jetzt nicht so die Obertonschwingungen irgendwie bei diesem Amp, weil das ist halt künstlich. Und auch das Griffbrett von dieser kleinen Gitarre ist halt ein E-Gitarren-Griffbrett und kein Akustik-Gitarren-Griffbrett, was für mich heißt, ich muss irgendwie gerade nochmal anders spielen und ein bisschen exakter spielen auf dem Griffbrett, was aber nicht das Ziel ist von dem, was ich habe, sondern ich will eigentlich einfach ein bisschen Mucke machen. So, und das, also der Job, der zu erledigen ist, hilf mir dabei, unterwegs Musik zu machen. Und man kann jetzt verschiedene Produkte dafür einsetzen oder verschiedene Services, um das entsprechend hinzubekommen. Und das ist so ein Blickwinkel, den wir hier ganz viel immer benutzen, wenn wir darüber nachdenken, keine Ahnung, was leistet jetzt eine Certified Scrum Master Schulung, ne? Oder was leistet unsere Agile Coach Ausbildung? Was ist eigentlich der Job, den der für dich erledigen soll, wenn du das machst, oder wir bieten auch dieses Jahr zum ersten Mal seit Firmenbestehen, ich bin zwar schon lange akkreditiert und mache das auch im Hintergrund ja auch immer wieder in-house, bieten wir zum ersten Jahr dieses Jahr eine öffentliche Product Owner Schulung an hier in Mannheim. Und da einfach diese Werkzeuge zu kennen, ist halt super hilfreich, weil die einem einen gewissen Blickwinkel und eine Perspektive darauf geben.
Genau, ein anderes Beispiel, ich springe jetzt nach Managing. Designing Collaboration, Team Agreements. Auch ganz wichtig, nicht nur im Umfeld jetzt des agilen Teams oder des Scrum-Teams in der Zusammenarbeit, sondern auch in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern kann das sehr interessant sein. Wie wollen wir denn zusammen sein in Workshops? Zum Beispiel haben wir nicht designt, ob ich dich unterbrechen darf, wenn du in die Musikwelt abtauchst.
Nein, das interessiert dich bestimmt als unseren Hörer, oder? Welche Klappgitarre ich heute wieder...
Sagen? Genau. Und darüber eben vorher sich Gedanken zu machen, was ist erlaubt, ne? Wie wollen wir hier zusammen sein und wie wollen wir eben auch nicht sein? Ne? Wie wollen wir sein, wenn es auch schwierig wird zwischen uns? Das ist eben auch in der Abstimmung, in der Arbeit mit Stakeholdern kann das sehr, 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 sehr wirkungsvoll sein.
So, und dann gibt es noch einen mittleren Bereich, Self-Mastery. Und wenn du unseren Podcast schon eine Weile hörst, weißt du, da sind wir total on spot. Das ist irgendwie das, was uns die ganze Zeit umtreibt, egal welche Verantwortlichkeit man übernimmt, ob man eine der Scrum-Verantwortlichkeiten hat, ob du eine Führungskraft bist, ob du HR bist. Es ist egal. Jeder Mensch darf lernen, unterwegs sich selber zu meistern. Und dazu gehören für uns ja verschiedene Dinge, zum Beispiel mal herauszufinden, wie bin ich eigentlich der Mensch geworden, der ich jetzt bin? Was hat das mit mir gemacht? Und inwieweit darf ich jetzt noch mehr ich selber werden? Und es gibt eine psychologische Strömung, die spricht von Implantaten, die sagt, naja, im Prinzip wirst du ziemlich funktionierend und als vollständiges Wesen geboren. Und dann gibt's aber Dinge, die andere an dir stören. Und das lassen dich natürlich deine Eltern wissen, das lässt dich dein soziales Umfeld wissen. Ne? Ich kriege das hier mit unseren Kindern in der Schule mit, die da will man auf dem Schulweg nicht zusammengehen, teilweise mit unserer Tochter dann, weil ne, das war halt so eine Zweiergespann und jetzt ist unsere Tochter da irgendwie die Dritte dabei und die stört halt die Gruppendynamik, dann kriegt sie halt irgendwie ihr Fett weg, weil sie dann doch nicht mit und das ist dann, ne, dann ist die traurig. Und all diese Dinge, die so auf einen einwirken, sind so Implantate, das sind so Dinge, die stecken in einem drin und die darf man sukzessive rauslösen, damit man wieder so beieinander ist, wie man es ursprünglich mal war, sag ich mal. Und das geht natürlich auch einem Product Owner so. Auch der hat seine Erfahrungen gemacht im Leben, die haben sein Denkmodell geprägt. Und das ist nicht immer hilfreich. Zum Beispiel habe ich mal mit einem Product Owner gearbeitet, der dann einfach eine sehr große Zynismus-Spanne entwickelt hat. Und da ist natürlich schon die Frage, ob der bissige Kommentar wirklich immer einen positiven Beitrag zur Teamatmosphäre leistet und die Energie so freisetzt, wie man sich das wünscht. Oder ob das einfach ein angelerntes Verhalten ist von früher, was man jetzt auch gehen lassen darf, transformieren darf, sodass diese Energie anders weiterkommt an das Team.
Ich als Product Owner hatte ganz am Anfang auch die große Herausforderung, Nein sagen zu können. Also ich habe einen Hang zur Harmonie eben als Implantat mitgekriegt oder Implementierung. Und da durfte ich dann eben dran arbeiten und auch dran wachsen in der Arbeit damit, da eben festzustellen, ein Nein ist wirklich ein großartiges Product Owner-Tool. Und Harmonie kann manchmal das Gegenteil bewirken von dem, wie es eigentlich klingt.
Ja, Nein zu 1000 Sachen ist ein deutliches Ja zu einer Sache und diesen Fokus halt herzustellen. Und je nachdem, wie du dann geprägt bist, macht das eben etwas mit dir. Oder ein anderer Product Owner hatte so das Thema in einem größeren Stakeholder-Meeting, wie trete ich da jetzt richtig auf? Und da dann einfach als Metapher habe ich das mal angeboten im Sinne von, schau mal, du als Product Owner, Du bist hier der König im Raum, ja. Okay, der hat jetzt kein Volk und keinen Staat gleichzeitig gekriegt, zumindest nicht im größeren Umfang, sondern nur sein Scrum-Team. Aber einfach mal als ein inneres Bild. So, du bist der König in diesem Meeting, in diesem Stakeholder-Meeting. Da sind jetzt noch andere da. Wie trittst du auf? Was für Regeln setzt du auf? Was ist dir da wichtig? Wann musst du vielleicht auch den inneren Soldaten mal losschicken, wenn jemand deine Regeln torpediert? Was ist an, oder im Sinne von Host Leadership ist eine andere Metapher dafür, ne? Wie willst du als guter Gastgeber hier sein? Ne? Der König, der die Tafelrunde da auch entsprechend einberuft, steht vielleicht bei jedem irgendwie ein goldener Becher mit Wein. Ja, wie willst du sein gegenüber deinen Stakeholdern und was für eine Rolle bist du da drin? Und du bist eben in einer Führungsposition als Product Owner, zum Beispiel im Stakeholder-Workshop.
Und das konnte man auch noch erweitern, dieses Bild. Ne? So die Frage, wie blickst du eigentlich aus deiner Position heraus auf dein Team? Was wären die denn in dem Bild? Ne? Wenn du jetzt der König wärst, was wären die dann? Ne? Oder was wären die Stakeholder dann? Ne? Sind das andere Könige? Sind das Banditen? sind das Despoten? Oder betrachte ich die eben auf Augenhöhe und eben als gewinnbringend, um zu verstehen, was mein Produkt am Ende ausmachen soll?
Ja, und gibt es noch einen Kaiser, ne, im C-Level oder so? Genau. Kann man also beliebig tief reingehen. Und das sind so Bilder, ne, was man gerne als Coach macht, und das machst du vielleicht auch, wenn du selber Agile-Coach bist, einfach mit Metaphern arbeiten, um Self-Mastery weiter freizuschalten. Und viele Formate haben wir dazu ja auch in der Agile-Coach-Ausbildung entsprechend drinnen. Wenn du jetzt Product-Owner bist, dann darfst du auch gerne mit diesem Werkzeug mal deinen Agile Coach, deinen Scrum Master ansprechen und sagen, hey, dieses Werkzeug sagt mir nichts. Kannst du mir da mal eine Einführung zu geben? Was genau ist das? Wie funktioniert das? Bringt das bei uns was? In dem Quadranten merke ich, da möchte ich stärker werden. Ich kenne da eigentlich gar kein Werkzeug. Und dass ich dann die mal vermitteln zu lassen. Und wenn ich Führungskraft bin, habe ich die Möglichkeit entsprechend, dass ich besser einschätzen kann, was kann ich von einem Product Owner eigentlich erwarten, welche Fähigkeiten hat der, vielleicht auch in einem Einstellungsgespräch mal darauf zu achten, in welchen dieser Quadranten erzählt derjenige etwas über seine Erfahrung. Oder wenn ich vielleicht auch Projektleiter bin und möchte mich weiterentwickeln zum Product Owner, das ist ja auch eine Achse, die viele beschäftigt. Ne? Wie komme ich jetzt von einer klassischen Projektleitung hin zu einer Product Ownership? Wie kann da ein Transition-Pfad aussehen an der Stelle? Weil das ist ja doch ein bisschen ein anderes Land, ein bisschen andere Begrifflichkeiten, eine andere Welt ist das Agile. Und wenn du jetzt diesen Projektleiterblick mal auf dieses Wheel aufsetzen würdest, Patrick, wie würdest du da rangehen als vielleicht jemand, der klassische Projektleitungserfahrung hat?
Ja, ich vor allem würde ich mal gucken, was muss ich denn besetzen und was kann ich denn loslassen auch. Also als Projektleiter war für mich die große Herausforderung, das war ich am Anfang meiner Karriere, aber nachdem ich eine Weile als Berater und Entwickler unterwegs war, wurde ich eben auch Projektleiter. Und ich habe auf diese Rolle immer so ein bisschen als, darf man jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sagen, Mädchen für alles geguckt, also der eben alles erledigen muss, der für jede Frage eine Antwort haben muss, sei es fachlich, sei es technisch, sei es organisatorisch. Und die fachliche Schiene war bei uns allerdings schon sehr stark betont im Job. Das heißt, da habe ich einen Anknüpfungspunkt gefunden. Als ich dann über die Begrifflichkeit Product Owner gestolpert bin und da auch im ersten Workshop oder im ersten Seminar saß, des Scrum Alliance zum Product Owner, habe ich dann festgestellt, aha, das tue ich schon. Also die Fachlichkeit, die habe ich schon besetzt, aber die kann ich natürlich noch viel mehr besetzen, da kann ich noch viel mehr tun, da kann ich auch, anstatt eine Blockadehaltung zu entwickeln gegenüber Anforderungen, weil das für einen Dienstleister schwierig sein kann, wenn er ein Festpreisangebot rausgehauen hat, eben eine andere Haltung zu entwickeln. Also das war für mich wirklich augenöffnend, was da alles geht. Und wie gesagt, wenn ich ein Wheel gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein Ticken schneller gegangen, dass ich einen Überblick gekriegt hätte, was mich da alles erwarten kann und was ich da alles tun darf. Also ich habe da ganz stark die Fachlichkeit am Anfang drin gesehen, als ich diese Transition gemacht habe selber. Und wenn ich heute auf Kollegen gucke, die jetzt gerade in der Transition sind, dann ist vielleicht auch der Begriff des Product Owners, die Verantwortlichkeit des Product Owners schon ein bisschen mehr gestärkt durch die Community, Podcasts, eben auch unser Tool dann, sodass ich mir da einen guten Überblick verschaffen kann und dann eben auch gucken kann, was bringe ich schon mit als Projektleiter? Das wird sicherlich auch einiges sein, Budgetthemen zum Beispiel. Wie gesagt, für mich war es die Fachlichkeit. Andere haben vielleicht das Thema Budget schon sehr stark in ihrem Fokus gehabt oder auch das Thema Strategieentwicklung, wie bette ich mich in die Organisation ein, all diese Dinge. Also da kann ich mich dann schon zurechtfinden, was sind Dinge, die ich vertiefen sollte, was sind vielleicht Dinge, die ich loslassen darf als Projektleiter, weil es dann das Team erledigt oder vielleicht sogar das Scrum Master.
Ja, Product Owner, ne? Die am meisten falsch besetzte Rolle im Scrum-Rahmenwerk, häufig ausgefüllt durch Business-Analysten, die eher einen detailorientierten Blick haben und Product-Backlog-Einträge massieren. Das ist nicht die Idee davon, ne? Sondern es ist ja der Product Owner, dem das Produkt besitzt, eher wie so ein Startup-Unternehmer, der sieht ein Problem da draußen in der Welt oder auch in der eigenen Unternehmung, versucht das mit den bestmöglichen Mitteln und Leuten entsprechend zu lösen und ist eher auf einer strategischen Ebene unterwegs. Und diese Herausforderung im Scrum-Rahmenwerk wird ja auch immer weiter adressiert. Es gibt ja auch von anderen Seiten her, Theresa Torres, Marty Kagan, gibt es ja immer so diese Product-Led Organization, die eigentlich aus einem ähnlichen Blickwinkel versucht zu sagen, guck mal, mach doch mal mehr Fokus auf Product Discovery, mach doch mal mehr Fokus auf diese ganze Kraft, den Product Owner auch braucht, um gute Product Discovery zu machen und diese Sachen zu besitzen. Also, ne, und unsere Antwort auf diese Rolle ist oft falsch besetzt, ist nicht jetzt noch irgendwie ein Drei-Personen-Gremium entsprechend aufzubauen oder sowas. Ne? Das wäre für uns ein Widerspruch zu den Scrum-Rollen, die ja extra so wenig Verantwortlichkeiten wie möglich definiert haben. Aber dann zu sagen, dann bitte diesen Product Owner auch gut ausfüllen. Und wenn du Product Owner bist, wäre unsere Einladung, nutzt dieses Werkzeug, da weiter zu wachsen. Hau deinen Agile Coach an, dass der dich dabei entsprechend unterstützt. Wenn du Agile Coach bist, schau mal in diesen ganzen Quadranten und Tools. Was kennst du davon schon? Was gibt's für dich noch zu entdecken in dieser Welt? Und wenn du Projektleiter bist, wie kannst du dich neben diesen ganzen, ne, Mädchen für alles, hast du eben gesagt, Dingen mehr auf das fokussieren, was wirklich agiles Produktmanagement ist? Und als Führungskraft, was darfst du eigentlich erwarten von einem Product Owner im Laufe der Zeit? Wo kann der reinwachsen? Mit dem gesagt, hoffen wir konnten dich in dieser Folge inspirieren. Du findest den Download-Link entsprechend zu der toolbasierten Variante in den Shownotes von dieser Folge. Und wir freuen uns, dass du zugehört hast. Und wenn du jemanden kennst, den diese Folge speziell interessieren könnte, der auch nochmal in dieses Werkzeug reintauchen kann, dann leite die Folge auch gerne weiter.
Sei es ein Product Owner oder sei es ein Agile Coach.
Also, bis ganz bald wieder im Agile Growth Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ciao.